Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema. Und dafür sitzt mir auch nicht unser Chefredakteur Raphael Benkowski gegenüber, sondern eine unserer Online-Redakteurinnen. Rike, magst du dich kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Rike. Ich arbeite im Online-Team des Staatsanzeigers. Und da gerade alle im Urlaub sind, hat Leonie mich mal geschnappt, damit wir heute ein bisschen über die Generation Z reden können.
Und ich habe dich natürlich nicht nur geschnappt, weil alle im Urlaub sind, sondern weil ich auch glaube, dass du die perfekte Ansprechpartnerin für das heutige Thema bist. Und zwar die Generation Z.
Da müssen wir direkt mal anfangen mit einer Sinneskrise.
Eine Sinnkrise. Okay, ja, genau. Erzähl mal, Rita, warum?
Das ist nämlich bei mir gar nicht so einfach. Bin ich überhaupt Generation Z oder gehöre ich noch zu den Millennials? Weil ich bin 1995 geboren und je nachdem, in welche Tabelle man schaut, gehöre ich nämlich gar nicht mehr zur Generation Z.
Die Unsicherheit verstehe ich. Und ja, meines Wissens nach hast du ja auch mal so nette Online-Tests gemacht, um rauszufinden, welcher Generation du dich jetzt
genau vorhanden. Hier an der Zahl. Weil wir wissen, Online-Tests kann man vertrauen.
Genau, das hat immer funktioniert.
Deswegen dachte ich damals, ich mache 4 und bei allen kam Gen Z raus. Also ich hoffe, ich kann jetzt einfach mit Sicherheit sagen, dass ich Gen Z bin. Ein Test war sogar von der Bravo.
Ah, und ich würde sagen, ist natürlich journalistisch ein Meisterwerk und eine Quelle, der man auf jeden Fall vertrauen kann.
Generell Online-Tests, also auf jeden Fall.
Mit Sicherheit. Die kann man auch nicht selber erstellen, die sind alle von hochqualifizierten Psychologen.
Oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, deswegen scheint es auch alles mit rechten Dingen zuzugehen, deswegen darf ich auch heute hier sitzen und da mich quasi qualifizieren.
Und da freuen wir uns natürlich alle.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Dann kommen wir jetzt auch mal weg von diesen ominösen Online-Tests und du kannst uns ja vielleicht mal ganz kurz sagen, wie unterscheiden sich denn die Generationen? Wann muss man denn geboren sein, um Generation Z zu sein?
Ja, genau. Also das mit den Generationen ist gar nicht so einfach. Ich habe versucht, mich da ein bisschen einzulesen. Wie gesagt, früher habe ich das ja auch schon einmal nachgeschaut, wie sich die Generationen einordnen und so eine genaue Regel, welcher Jahrgang, welche Generation ist, gibt es eigentlich gar nicht so wirklich. Also schreiben aber eigentlich auch alle Institute, wo ich jetzt gesehen habe, dass das auch besser ist, wenn man es nicht so strikt einordnet. Also es soll auch gar nicht so sein, dass man in irgendeine Generation gepresst wird, zu der man gar nicht zugehörig ist. Interessant tatsächlich auch, wir in der Redaktion, wenn wir irgendwas einordnen nach den Generationen, nimm die Pew-Tabelle.
Pew-Pew? Pew-Pew? Ja. Um es ganz kurz in euren Köpfen zu visualisieren, liebe Zuhörer. Wir sitzen hier gerade mit einem erhobenen Zeige- und Mittelfinger und symbolisieren hier.
Genau.
Pistolen. Pew-Pew.
Also eigentlich vom Pew Research Center aus den USA. Und das ist nämlich genau auch mein Punkt, weil die haben das quasi eingeordnet, die Generation, wie es auf die USA bezogen ist quasi. Also wie da die Demografie ist, wie die da sozialisiert werden, das ist natürlich bei uns in Europa ganz anders. Also wie wir auch geprägt werden durch spezielle Ereignisse und so. Also deswegen kannst du es eigentlich gar nicht so genau sagen. Welche Generation gibt es aber? Da muss ich ein bisschen ablösen.
Die Frage ist, wo fangen wir überhaupt an?
Ganz hinten.
Ganz hinten.
Ganz hinten.
Bei den, Babyboomern?
Nee, nein, es gibt nur davor eine, die Silent Generation heißt.
Nein. Dürfen wir überhaupt über die reden?
Ja, das dürfen wir schon.
Dann erzähl mal, Rike.
Das sind nämlich Leute, die sind von 1928 bis 1945 geboren worden.
Also quasi unsere Großeltern. Oder ja. In meinem Fall
ja, waren sie groß. Genau, in meinem Fall glaube ich auch, ja. Das kriegt man dann wahrscheinlich auch schon mit von den Großeltern, dass diese Generation sich dadurch auszeichnet, dass sie vor allem vom Zweiten Weltkrieg eben geprägt sind. Also das war quasi so das prägendste Ereignis, was die damals hatten. Das hat die Pew-Pew-Tabelle, hat das auch nicht ganz so jetzt auseinander geordnet wie ich, aber zum Beispiel bei der IHK Niederbayern habe ich noch geschaut und die haben diese Silent Generation mit dem Weltkrieg noch eingeordnet. Deswegen habe ich es jetzt mal einfach mit reingenommen. Es gibt dann nach der Silent Generation auf der IHK Niederbayern noch erwähnt die Nachkriegsgeneration. Die ist von 1946 bis 1955. Die haben den Krieg logischerweise nicht mehr miterlebt, aber eben noch wurden dann geprägt von ihren Eltern, die dann auch noch traumatisiert waren von den Ereignissen. Mhm. Das sind eben Unterscheidungen, die sind halt in dieser Pew-Tabelle eben nicht drin. Und das eben auch sehr auf Europa bezogen ist.
Aber das finde ich interessant, weil also meine Eltern bezeichnen sich auch immer selbst als Nachkriegsgeneration. Sie sind geboren 1960 und 61 und in deren Generation gibt es auch so typische Marotten, wo man eben so auf diese Nachkriegsgesellschaft zieht. Also ich weiß nicht, ob du es auch schon mal gehört hast, aber die sagen dann zum Beispiel, ja, selbst, keine Ahnung, so Verpackungsmaterial, wenn da ein Stück Pappe dabei war, dann schneidest du das auseinander und benutzt es als Einkaufszettel. Also dieses immer alles verwerten, über dieses ein Stück weit auch horten, so sammeln, weil man kann es ja vielleicht noch irgendwie brauchen.
Ja, das kenne ich auch.
Ja.
Also meine Mama 1963 geboren, die hat das ganz doll bei Geschenkpapier.
Mhm.
Also ich weiß nicht, so als Kind hat man das einfach so aufgerissen, so wow, Geschenke. Ja. Und meine Mama packt halt Geschenke aus und faltet dann das Papier noch ganz ordentlich, weil halt früher so denen beigebracht wurde, dass man das nochmal verwenden kann.
Ja, ja. Also, ja gut, dann sind wir jetzt schon beim ersten Punkt. Man kann die Generation vielleicht gar nicht so genau abgrenzen, weil solche Marotten ziehen sich dann ja doch manchmal noch ein paar Jahre später auch noch durch.
Ja,
so gesehen.
Eben, auch dann von den Eltern noch.
Ja, ja.
Also wo wir schon bei dieser Generation sind, die wir erwähnt haben, sind die Babyboomer, die kommen danach. Die meintest du ja auch zuerst. Die sind hier in der Einordnung dann circa 1956 bis 1965. Und der Name geht eben auf die Geburtenrate zurück. Das hört man ja jetzt auch sehr oft im Arbeitskontext, dass die Babyboomer bald in Rente gehen und dann der Fachkräftemangel ist.
Der Fachkräftemangel oder die Chance, sich am Arbeitsmarkt zu etablieren, weil ich hätte gern ein bisschen mehr Sicherheit für meine Zukunft. Aber dazu kommen wir natürlich auch noch
später zu, genau. Aber die sind eben mit dem Wirtschaftswunder aufgewachsen. Und was ich auch ganz interessant finde, eben auch noch gewöhnt an die klassische Rollenaufteilung. Mhm. Also dass eben, das kennen wir, also ich kenne es von meinen Eltern auch so, dass der Vater halt noch arbeiten geht und die Mutter halt zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Obwohl meine Mutter fairerweise viel von zu Hause aus gearbeitet hat, aber das möchte ich jetzt nicht aussprechen, aber
das war da schon möglich. Oder wann?
Ja, weil meine Eltern selbstständig waren, hat dann zu Hause gearbeitet.
Gerade gefragt, so Homeoffice war ja eigentlich eher seit Corona so richtig etabliert und davor war das ja eher so ein bisschen.
Nee, halt wenn du selbstständig bist, musst du ja eh meist irgendwie noch zu Hause was arbeiten. Das hat sie dann eben gemacht, wenn sie Zeit hatte.
Ja,
deswegen.
Ja.
Aber so generell in der Generation war das noch so.
Ja, aber es ist bei meinen Eltern auch so. Mein Papa ist immer arbeiten gegangen, meine Mama ist zu Hause bei mir geblieben. Muss sagen, fand ich auch ein tolles Konzept. Weil ich sage heute noch, meine Mama ist meine beste Freundin und ich glaube, es lag auch unter anderem daran, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen konnten. Und das ist vielleicht auch noch ein Thema für später, aber um es mal kurz anzureißen, das finde ich nämlich auch problematisch. Heutzutage hast du die Möglichkeit ganz oft gar nicht mehr, weil es einfach, sag mal so, der Markt, die Wirtschaft, das Land hat sich so weit verändert, da musste er gucken, wie bezahle ich jetzt die Kreditrate fürs Haus oder meine Miete für die Wohnung und dann noch Lebensmittel und Kinder. Wenn ich mehr als eins will, wird es auch noch richtig teuer.
Schwierig.
Dann noch zwei Sportvereine bezahlen und weiß der Geier was. Und wenn dann nur eine Person arbeitet.
Klavierunterricht.
Klavierunterricht natürlich.
Sehr teuer.
Sehr teuer. Sorry, Papa.
Sorry.
Und dann kann es ganz schnell eng werden mit einem Lohn.
Ja.
Nicht wahr?
Auf jeden Fall. Aber kommen wir später, da kommen wir zum Thema, also großes Thema. genau, das passt auch ganz gut, weil sie bei den Babyboomern, denen wird nachgesagt, wie gesagt, hier immer alles in schon starke Schubladen denken und es muss nicht alles stimmen. Aber dass sie auch für die beruflichen Erfolge die privaten Bedürfnisse sehr stark hinten anstellen.
Mhm.
Also sehr karriereorientiert eben sind. Dann geht's weiter mit der Generation X. wo ja auch unser Chefredakteur dazu gehört. Da hattet ihr ja schon mal einen kleinen Talk. Vielleicht kann man sich den nochmal anhören.
Ganz unauffälliger Hint.
Da ein paar Einblicke zu bekommen.
Ist ganz spannend, würde ich sagen. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass es hilft, zwischen den Generationen zu kommunizieren, weil es ist nicht alles immer gleich so, wie es scheint.
Perfekt. Vielleicht hast du hier ja auch ein Millennial vor dir sitzen, dann haben wir ja auch schon wieder zwei verschiedene Generationen.
Ah, Drieke, also ich kenne dich jetzt seit guten anderthalb Jahren. Für mich bist du definitiv Generation Z. Okay. Das ist ein Kompliment.
Ja, okay. Jung geblieben. Man ist immer auch so jung, wie man sich fühlt.
So nämlich.
Die Generation X ist von 1966 bis 1980 definiert. Auch noch an das Wirtschaftswunder gewöhnt. Das hat Raphael ja auch in eurer Podcast-Episode betont, dass er das auch noch so kennt. Die Teilung in Ost- und Westdeutschland ist auch noch normal für diese Generation. Und sie haben aber auch schon einen großen Fortschritt in der Technologie erlebt. Also sind dem auf jeden Fall nicht ganz abgeneigt, was da so alles passiert ist. Aber noch keine Digital Natives, die kommen danach.
Selbstverständlich.
Familie und Partnerschaft haben einen hohen Stellenwert. Allerdings ist in dieser Generation auch schon die Scheidungsrate angestiegen.
Oh Gott, das ist, weißt du, wie viel genau?
Bei der Nein.
Da wäre ich nämlich neugierig, weil mittlerweile ist es ja wirklich so, dass jede zweite Ehe geschieden wird.
Dann weißt du doch, wie viel.
Ja, aber von heute. Von wie sich das jetzt entwickelt hat, weiß ich nicht.
Ach so, ja, nee, das weiß ich leider auch nicht, wie sich das entwickelt hat.
Ich finde das aber sehr bedenklich. Weil die Chance, dass man sich einfach vom Partner trennt, liegt einfach so bei 50-50.
Ja, aber obwohl, ich habe neulich eine ganz interessante Doku geschaut, über 80-Jährige, ich weiß nicht genau, wie alt sie waren, die sich von ihrem Partner getrennt hatten. Also es ging vor allem dann eben um die Frauen, die sich getrennt hatten. Und das war richtig interessant, weil gerade die eine, die war wirklich irgendwie 85, sie das erste Mal frei sein konnte. Weil auch, also es war nicht ihr Mann, es war ihr Partner, weil ihr Mann früh verstorben ist und sie dann eben ihn dann hatte, damit sie sich um die Kinder kümmern kann und er eben Geld verdienen kann.
Ja.
Aber das war ganz, ganz unangenehm zwischen den beiden irgendwie. Und sie war dann richtig glücklich, dass sie so viel kochen konnte. Und endlich mal Zeit für sich hatte, sich nicht immer um irgendjemanden kümmern musste. Das fand ich dann auch wieder schön, dass man eben da nicht gezwungen ist.
Ich muss aber sagen, das ist so ein Phänomen, das man, glaube ich, bei älteren Generationen immer wieder hat. Weil heutzutage sagt man immer so, ja, die trennen sich sowieso alle wieder und nichts hält mehr. Aber dass viele damals zum Beispiel nicht die Möglichkeit hatten, eine ungesunde Ehe oder Beziehung zu verlassen,
ja.
Das vergessen wir halt ganz oft. Dass da halt auch nicht alles hier Blumen und Sonnenschein und keine Ahnung was waren. Das vergessen wir immer, wenn wir so rückblickend betrachten. Ja, die Scheidungsrate war nicht so hoch. Wenn wir drüber nachdenken, was im letzten Jahrhundert noch so alles erlaubt war.
Ja.
Stichwort Vergewaltigung in der Ehe. Frauen durften lange Zeit kein eigenes Konto haben, nicht arbeiten gehen ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Klar, das ist mittlerweile eine gute Zeit her, aber rückblickend betrachtet, also, oder wenn ich überlege, meine Mutter ist in dieser Welt aufgewachsen.
Ja, eben, deswegen. Haben unsere Eltern das kennengelernt.
Und dann bin ich eigentlich ganz froh, dass wir heute an diesem Punkt sind, sagen zu können, nee, wenn du mich schlecht behandelst, dann gehe ich.
Ja.
So. Andererseits natürlich, ich würde mal sagen, die Kehrseite ist, ich würde nicht sagen, dass wir eine Wegwerfgesellschaft haben, aber, also im Bereich Dating, aber es ist schon so, durch die neuen Möglichkeiten, Stichwort Dating-Apps und Co., es ist ein Überangebot da. Und man hat nicht mehr, also es wird suggeriert, dass man sowieso so viel Auswahl hat, dass man sagt, okay, wenn mich diese eine Sache bei meinem Partner jetzt stört, dann
nehme ich den nächsten. Ja.
Ist natürlich auch problematisch.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ich fahr bitte fort mit deinen Generationen, ja.
Genau, in der Generation war es aber auch schon üblich, dass Mütter dann noch öfter arbeiten gehen oder eben ihrem Beruf nachgehen, was ich dann auch wieder eigentlich ganz schön finde. Das prägendste Ereignis war dann logischerweise, weil ich eben schon die Teilung in Ost- und Westdeutschland erwähnt hatte, der Mauerfall 1989.
Wo es dann Schokolade für alle gab.
Genau. Dann haben wir die Millennials. Schwierig für mich. Schwierig. Die werden eingeordnet von 1981 bis 1996. Da bin ich mit meinen 95 natürlich jetzt drin.
Nein, Rie.
Ja, aber wie gesagt, es ist ganz oft überall unterschiedlich. Die Millennials wurden in eine analoge Welt hineingeboren, aber natürlich kamen schon immer mehr Computer, Internet, Handy, alles Mögliche auf.
Das waren dann so die typischen Facebook-Quick-User.
Ja, ICQ bei mir.
ICQ, ja. Dafür bin ich fast noch zu jung.
Großes Ding.
Okay, vertraue ich dir mal.
Genau, das kam dann so langsam auf, auch eben als Kommunikationsmittel. Ihr hattet ja auch schon darüber gesprochen, wie WhatsApp sich so etabliert hatte. Genau. Und dann ist es der Generation wichtig, eine gute Work-Life-Balance zu haben.
Das ist ja immer der Generation Z so nachgesagt.
Ja, aber auch schon anscheinend den Millennials, zumindest wenn man hier den Quellen trauen darf. Und das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung, also auch Recycling und ein bewusstes Konsumverhalten. Das kann ich bei mir immer ganz gut zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Früher in der Drogerie gab es immer diese kleinen Plastiktüten, wenn man eingekauft hat. Und die hat man sich einfach abgerissen und alle seine Einkäufe in die kleinen Plastiktüten gepackt und mitgenommen.
Ja.
Also die waren ja wirklich nicht groß. Und heutzutage wird das ja niemand mehr machen.
Das stimmt.
Einfach so ganz, ganz viele kleine Plastiktüten für einen sehr, sehr großen Einkauf nehmen.
Ja, ja.
Das ist immer so ein einschneidendes Erlebnis bei mir.
Du findest auch immer seltener jetzt in der Obstabteilung Leute, die tatsächlich diese Plastiktüten nutzen,
ja,
um dieses Obst dann, dieses unverpackte Obst dann doch noch einzupacken.
Ja, eben. Leute, nimmt ein Obstnetz, das ist viel besser.
So nämlich.
Kann ich empfehlen.
Ich muss sagen, ich vertraue mittlerweile beim Einkaufen auf meinen Muttikorb.
Ja.
Es war ein Reisentierkorb.
Ah ja, das, was ich mir vorgestellt hatte. Ja,
und toll. Natürlich ganz fancy, Generation Z-getreu mit so einem Leopardenmuster.
Oh,
richtig.
Den habe ich gerade für meine beste Freundin bestellt.
Gute Entscheidung. Aber dann braucht man auch keine Obsttüten mehr.
Nee, das stimmt. Da passt ja alles rein. Richtig. Aber den brauche ich auch noch eigentlich. Ich habe jetzt ihr schon einen bestellt, aber ich brauche eigentlich auch einen.
Da lohnt sich das Geld zu investieren.
Ja, ja, ich glaube auch.
So ist also es war jetzt keine Werbung an der Stelle, mal kurz.
Nein, nein, die sind ja auch praktisch, also anscheinend.
Außerdem hier Muttikorb, das ist, ich finde, das ist auch eine schöne Bezeichnung.
Ja.
Das ist so, da fühle ich mich wohl.
Genau, prägendste Ereignisse bei der Generation waren der Terroranschlag am 11. September, der Aufstieg der Europäischen Union und die Einführung des Euros. Daran kann ich mich nur erinnern, weil meine Eltern mir so ein Sammelband gekauft haben, wo man dann so Münzen, also so Euro-Münzen sammeln konnte. Vielleicht wollten sie mich da irgendwie ranführen. Keine Ahnung.
Bist du zur Münzensammlerin geworden?
Also das Buch ist fast voll. Außer Luxemburg. Also wenn jemand mir luxemburgische Münze schicken möchte, dann...
Sag doch was.
Immer her damit.
Ich war über Silvester in Luxemburg.
Ich weiß nicht, ob die noch haben.
Ach, bestimmt, ne?
Bestimmt.
Man muss nur Glück haben. Bisschen suchen.
Mensch, hätte ich was gesagt.
Ja.
Jetzt weißt du es. Wenn du das nächste Mal da bist, dann denk an mich und hol mir luxemburgische Münzen, damit ich endlich mein Sammelalbum, von dem ich nicht mehr weiß, wo es ist, vervollständigen kann.
Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht.
Ja, das tut mir unbesch.
So, jetzt erzähl mal weiter. Kommt da noch was?
Ja, die Generation Z.
Wir sind verloren.
Hä?
Wir sind verloren.
Ja.
Ja.
Völlig verloren.
Jetzt erzähl mal.
Ja. Keine Motivation zu arbeiten.
Ja, und spricht sowieso nur noch in Denglisch.
Ja, versteht niemand mehr.
Diese Jugendsprache geht nicht.
Ja.
Können wir eigentlich alle nach Hause gehen?
Ja. Also ich meine, ne, Digital Natives ist die Generation Z auf jeden Fall. Bei den Millennials habe ich es jetzt gar nicht gesagt, das stand so halb drin. Je nachdem, wie man sich dann damit beschäftigt hat. Aber Generation Z, da würde ich auf jeden Fall sagen, Digital Natives approved.
Wobei, sag mir mal nochmal, von wann bis wann die Generation Z geht?
Die geht von 1997 in dieser Tabelle bis 2012.
Weil das finde ich schon einen weiten Zeitraum, wenn ich überlege. Also ich bin 2000 geboren und für mich war das so, ich bin aufgewachsen ohne Handy, ohne so eine richtige Spielekonsole wie jetzt PlayStation oder Xbox. Ich weiß, wir hatten damals so ein GameCube. Ne? Dieses
von Mahabu.
Es ist auch immer noch richtig cool, muss man sagen. Und ich habe dann auch irgendwann mit, keine Ahnung, 8 oder 9 meinen ersten Nintendo DS bekommen. Ne? Aber so richtig mit Technik aufgewachsen würde ich gar nicht sagen. So, das Größte war dann wahrscheinlich so Spieleaffe.de auf dem Computer meines Vaters.
Das kenne ich gar nicht.
Oh je. Das kennst du nicht.
Nein.
Jetzt hast du dich
geoutet. Jetzt habe ich mich geoutet. Na toll.
Also, da wollten wir eigentlich nicht hinkommen.
Na toll.
Aber worauf ich raus wollte, ist ja, ich bin quasi komplett ohne Handy aufgewachsen. Hab das dann irgendwann so in der Pubertät, gab es dann mal das erste Tastenhandy, so mit 11, 12, wo ich dann auf die weiterführende Schule gegangen bin. Und dann kam irgendwann so das erste HTC-Touch-Handy, keine Ahnung. Hat mein Vater damals irgendwem abgekauft, war gebraucht, keine Ahnung. Ich habe mich natürlich total gefreut. Ich kann endlich Angry Birds und keine Ahnung was spielen. Aber ich fand, das war eigentlich ganz angenehm, weil ich habe das Handy da bekommen, wo es quasi relevant wurde, sich so zu vernetzen zu können, auch mit Freunden und so. Aber ich hatte eine Kindheit ohne Handy. Wenn ich jetzt überlege, die, wo 2010, 2012 geboren sind, ich war ja auch mal Betreuerin in einem Ferienlager für Kinder, die hatten dann teilweise plötzlich schon mit 9 ein Handy. Was ich damals nicht fassen konnte, wo ich gesagt habe, also was machst du damit? Ja, wir können auf Snapchat Freunde werden. Wieso hast du Snapchat?
Mit 9 Jahren,
das wird. Das hab ich mit 15, 16 entdeckt. Weißt du? Also das ist, also ich finde es dann ganz schwierig, weil ich finde, wir haben in diesen 10, 15 Jahren einen totalen Sprung hingelegt.
Ja.
Und dann, also ich kann mich teilweise mit den Kindern, die 10 Jahre jünger sind, nicht identifizieren. Wir hatten nicht mehr dieselbe Kindheit oder ich kann da nicht dieselben Strukturen erkennen.
Aber da siehst du eben schon, dass man diese Generation eigentlich nicht so strikt einordnen sollte, weil es hat auch viel mit der Erziehung zu tun, wann du deinen Kindern das Handy gibst und wann nicht.
Richtig, also kloppen wir einfach die komplette Generationentabelle in die Tonne.
Oh ja, schön.
Genau, und sagen einfach, wir sind alle individuelle Menschen und das ist gut so und das ist schön so.
Ja, schön, auch schön gesagt.
Und jetzt beenden wir die Folge.
Genau, das war's. Danke.
Hast du noch so was Tolles Generationen was hinzuzufügen?
Ich habe hier noch klare Trennung von Beruf und Freizeit. Das war ja eben schon bei den Millennials eigentlich auch gesagt. Vielleicht bei der Generation Z noch ein bisschen mehr. Obwohl, da würde ich mich eigentlich auch eher bei der Generation Z sehen, weil ich da schon sehr doll versuche, das zu trennen.
Ja, aber das mache ich auch. Also, wenn ich ausgestempelt habe aus der Arbeit, dann gucke ich auch nicht immer aufs Handy.
Nee, das mache ich auch nicht.
Mache ich auch im Urlaub nicht.
Nee.
Das ist dann, wenn jemand dann was von mir will, das, nö.
Pech gehabt.
Werde ich nicht für bezahlt, meine ich.
Aber dafür, also das stand so in der Quelle, dass die Generation Z karriereorientierter sein soll als die Millennials tatsächlich.
Wie empfindest du das?
Ich glaube, das ist auch wieder eine Typsache, ehrlich gesagt.
Würde ich so unterschreiben?
Ja.
Also ich würde auch nicht sagen, dass wir uns da, also dass wir da unterscheiden müssen, sondern wenn ich auf der Arbeit bin, dann gebe ich 110%. Aber halt, wenn ich nicht arbeite, dann mache ich auch nichts.
Ja.
Also, und ich finde, man muss sich da nicht entscheiden, weil ich kann trotzdem gute Leistungen erbringen und meine 40 Stunden arbeiten und kann trotzdem noch sagen, nee, mir ist diese Balance wichtig. Insofern, oder was meinst du?
Nee, sehe ich genauso.
Gut, stark. Sind wir uns einig.
Gar keinen Kontrapunkt.
Ja.
Sehr gut. Aber was zur Generation natürlich auch noch dazu gehört, die Klimaschutzbewegung Fridays for Future kam ja auch so in der Richtung auf. Jetzt hört man wahrscheinlich den Krankenwagen.
Ich mache mal kurz die Fenster zu.
Ab circa so 2010 ist dann die Generation Alpha geboren. Die haben wir jetzt irgendwie in der Generation, glaube ich, gar nicht vertreten.
Ich möchte eigentlich auch nicht über sie reden.
Oh, okay.
Das tut meinem Puls nicht gut, weißt du?
Okay.
Und ich glaube, dass wir das ältere Generationen, Entschuldigung, nicht ältere, die früheren Generationen bei der Generation Z empfinden, das empfinde ich gegenüber der Generation Alpha.
Okay, gut. Dann habe ich einmal erwähnt, dass sie da ist.
Dass sie existiert.
Das bringen wir weiter. Ich habe aber interessanterweise schon gesehen, dass es schon die Generation Beta geben soll, die da ab 2026 jetzt.
Ab 2026?
Ja, darüber habe ich aber noch nicht so viel herausgefunden. Aber ich wollte es einmal erwähnt haben.
Das ist gut, aber ich glaube, wir können denen jetzt sowieso noch keine Eigenschaften zuordnen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen
nee, das früh. Möchte ich denen nicht anmaßen. Die können selbst entscheiden, was sie machen wollen.
Sehr gut, sehr gut.
okay, jetzt sind wir alle auf dem gleichen Stand. Wir haben uns darauf geeinigt, dass eigentlich eine Einordnung gar nicht so viel Sinn ergibt. Aber schön, dass wir einmal drüber gesprochen haben.
Aber wir haben einmal eingeordnet.
Genau.
So.
Immerhin.
So, und weil wir uns natürlich auch vorab gefragt haben, wie andere Generationen auf unsere Generation Z schauen, haben wir vorab mal sowohl bei uns auf Social Media als auch bei uns in der Redaktion rumgefragt, was denn so diese typischen Vorurteile sind oder was man so über unsere Generation denkt.
Also dafür, die Generation Z.
Genau. Und dafür haben wir jetzt mal so ein paar zusammengeknüllte Zettelchen. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal den ersten und gucken, wie es drin steht, weil wir wissen es noch nicht.
Nee, ich bin ganz nervös.
Liebst du?
Ja, ich nehme den hier.
Trommelwirbel.
Oh, es sind Stichpunkte, okay.
Okay.
Also Gen Z ist fleißiger, als man denkt, ist selbstbewusst und ängstlich zugleich, hat Humor, ist ganz gut ausgebildet und möchte bessere Work-Life-Balance.
Rede!
Wow!
Mein Löwe, mein Bär, wie unsere Generation sagen würde.
Schön!
Das ist durch.
Da freue ich mich richtig.
Wir wurden verstanden.
Ja. Ich finde, ist ängstlich, also ist selbstbewusst und ängstlich zugleich, finde ich total interessant. Weil da würde ich mich voll sehen.
Mhm.
Weil gerade so, also ich darf das hier bestimmt sagen, im beruflichen Kontext, wo ich immer voll so, wow, cool, ich bin voll dabei. Aber wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wenn es dann ans Telefonieren geht,
oh Gott,
da kommt eine große Angst in mir hoch.
Fang nicht damit an. Ich finde das ja ganz schlimm. Und dann habe ich auch noch einen Beruf ergriffen, wo man jeden Tag telefoniert.
Ja, furchtbar. Komm lieber ins Online-Team. Da kann man sich vom Telefonieren drücken.
Mach ich. Ja, also man muss wirklich sagen, für unsere Generation ist das Telefonieren ja der Endgegner.
Ja, ganz schrecklich.
Das ist eine Katastrophe. Also wenn wir zum Hörer greifen müssen, das ist, ich glaube, wir sind alle froh, wenn noch die Mama vor uns beim Arzt dann ruft.
Ja.
Also jedes Mal, wenn ich ein Rezept brauche, bin ich so, ah, Mutter, sag mal, musst du nicht zufällig gerade zum Arzt? Musst du nicht ein Rezept anholen? Kannst du nicht das und das mitbringen?
Ja, ich meine, meine Mama, Babyboomer-Generation, ich erinnere nur noch mal, sie sagt, ich muss irgendwo anrufen. Dann nimmt sie das Telefon und ruft an. Für mich ist es eine Tagesaufgabe.
Ja, mich auch. Ich muss mich mindestens 5 Stunden mental darauf vorbereiten.
Ich muss das in meine To-Do-Liste schreiben. Dann 5 Stunden Angst davor haben, dann abhaken und mich dann freuen, dass ich es erledigt habe.
Ja, ja. Ja, würde ich genauso
unterschreiben. Und mir Notizen schreiben. Ohne Notizen rufe ich nirgendwo an.
So, und jetzt überleg mal, jedes Mal, wenn ich ein Telefonat im beruflichen Kontext führe.
Furchtbar, wie machst du das?
Ich weiß
es nicht. Warte uns dein Geheimnis.
Okay, folgendes Geheimnis. Ich tippe immer diese Nummer ein oder meistens kopiere ich sie, weil ich habe sie ja meistens aus dem Internet. Ne? Und dann drücke ich einfach diesen grünen Knopf, bevor ich nachdenken kann.
Du bist wie meine Mama.
Dann gerate ich, dann gerate ich 5 Sekunden in Panik, während es klingelt. Bin völlig panisch, bin so, Gott, was sage ich jetzt? Wie erkläre ich mein Anliegen? Was mache ich jetzt? Und dann geht die Person ran und dann, ja, Leonie Hines, Staatsanzeiger für Baden-Württemberg. Guten Tag.
Dann hast du deine Telefonstimme, ne? Ich habe ja schon manchmal gehört.
Ja.
Also wir sitzen im gleichen Büro. Ich bin nicht creepy und lausche.
Das ist gut. Also ich meine, wir sind auch ab und zu im Homeoffice, aber...
Ja, ich wollte es so kurz einordnen.
Du wärst herzlich bei mir zu Hause willkommen. Ich würde uns einen Kaffee machen oder bei uns eher so Matcha-Latte, Eislatte.
Ja, geil.
Genau, genau.
Strawberry-Matcha-Latte.
Richtig.
Sehr hoch im Kurs bei mir gerade.
Wer trinkt doch noch diesen normalen Kaffee?
Langweilig.
Das ist so gar nicht Gen Z.
Nein.
Nein, aber ich glaube, wir sind uns einig, telefonieren ist eine Qual.
Ja, denn ich bin voll bei dir. Aber schön, was da sonst so drauf stand. Haben wir ja eigentlich alles schon vorher auch bestätigt. Deswegen mach du doch mal den nächsten Zettel auf. Mal gucken, was passiert.
Ich habe ein bisschen Angst, was da jetzt rauskommen könnte. Starker Wille.
Oh ja.
Mhm. Gesellschaftliche Veränderungen aktiv mitgestalten.
Das sind alle so freundlich.
Ich frage mich gerade auch, was los ist. Normalerweise hört man ja immer nur so negative Dinge über die Gen Z und jetzt
einmal.
Die scheinen uns zu mögen.
Vielleicht, ja, wir sind beliebt.
Wir machen einen guten Eindruck.
Ja, wir machen einen guten Job. Wir arbeiten gut.
Jetzt wart mal ab, wahrscheinlich landen gleich 50 Kommentare in unserem Postfach. Nein, die Folge war schrecklich. Mach das nie wieder.
Wir freuen uns viel zu sehen.
Ja, also wir freuen uns über konstruktives Feedback selbstverständlich. Wir verzichten auf Beleidigung. Und wir freuen uns über Fanpost.
Und gerne auch den Podcast bewerten.
Richtig.
Hilft auch mal.
So, ich glaube, wir haben schon einige 5-Sterne-Bewertungen und ich glaube, die meisten kommen von uns selbst.
Dazu möchte ich keine Aussage.
Also bitte, unsere Generation ist natürlich auch ehrlich.
Ja.
Sage ich das jetzt hier auch näher.
Okay, ja gut, von mir kam sie ab.
Also, du darfst.
Wow, das ist richtig viel geschrieben. Die Generation Z nimmt das Konzept Generation viel zu wichtig. Menschen sind viel zu individuell, um einer Generation anzugehören. Hat für mich die Aussagekraft, als ob sich jemand durch Tarotkarten identifizieren lässt.
Ja, also erstmal möchte ich Tarotkarten in Schutz nehmen, ja? Wir lesen ja auch jede Woche fleißig das Horoskop. Weil montags ist unser Bürotag. Und dann gucken wir erstmal, was drinsteht. Und dann wissen wir nämlich, was wir Mittag essen und ob wir an dem Tag überhaupt nochmal nach Hause fahren.
Genau. Und es gibt auch, es ist auch wichtig zu betonen, wir haben zwei Horoskope. Es gibt immer montags das Wochenhoroskop und dann gibt es freitags für uns das Wochenendhoroskop.
Richtig.
Und das ist kein Witz. Das machen wir wirklich. Und die Tarotkarten habe ich auch schon für alle gelegt.
Richtig, richtig. Deswegen nichts gegen Tarotkarten an dieser Stelle.
Ich habe die gefunden.
Stimmt.
Okay.
Aber wir haben uns drüber gefreut.
Ja.
Ah, da läuft gerade unsere Horoskopleserin an uns vorbei. Sie hat nicht mal gewunken.
Oh nein, wie unhöflich.
So. Aber zu dem anderen würde ich sagen, ja, sind wir uns einig.
Ja.
Sind ja auf keinen anderen Schluss gekommen.
Nee, ich meine, das haben wir ja eben auch schon alles gesagt. Aber finde ich schön, dass das dann nochmal hier auch erwähnt wurde. Dann scheint es ja auch nicht so zu sein, dass andere Generationen quasi so über die Generationszeit denken, wenn das hier schon so zusammengeordnet wurde.
Genau. Schön, beruhigt mich tatsächlich auch.
Perfekt. Also das läuft ja richtig gut hier.
Gut, jetzt haben wir noch 3 Zettel übrig. Jetzt gucken wir mal, was im nächsten drin steht. Die Karriere ist hier eher zweitrangig und die Work-Life-Balance muss stimmen.
Oh.
Sprich, weniger arbeiten, aber mehr Gehalt. Boom. Und da wären wir jetzt voll im Thema drin. Ahem. Ich mache mich bereit. Wer will nicht mehr Gehalt?
In this economy?
In this economy? Nee. Nein, aber sind wir mal ehrlich. Ja, wir wollen mehr Gehalt, aber wir brauchen halt auch mehr Gehalt. Weil den Lebensstandard, den man sich früher mal leisten konnte, ist halt jetzt nicht mehr drin. Wenn ich jetzt einen Kuchen backe mit 2 Stück Butter, muss ich erstmal Insolvenz anmelden.
So. Oh ja, die Butterpreise kenne ich nicht. Wir kaufen nur vegane Butter. Um mich hier nochmal kurz zur Generation Z einzuordnen.
Entschuldigung. Okay, warte, ich formuliere das anders. Ich empfinde jedes Mal Freude, wenn ich beim Bauern die Milch hole für 1 Euro den Liter, statt im Supermarkt für 1,25 zu kaufen. Weil A ist gesünder und so und B, hallo, ich gucke auf jeden Cent. Also nee, ich beschwere mich definitiv nicht, wenn ich mehr verdiene. Ich bin aber auch bereit zu arbeiten.
Ja, nur sonst wären wir ja nicht hier.
Richtig, guter Punkt.
Ja.
Nur eben nicht über diese 40 Stunden hinaus.
Genau.
Es sei denn, ich habe gut Zeit.
So. Ja.
Ich arbeite ja auch 45 Stunden, aber dann,
ja.
Gibt mir auch das Geld, dass ich diese 5 Stunden...
immer dafür, genau.
Richtig, dass man die 5 Stunden am Wochenende auch wieder reinholen kann.
Ja.
So.
Da bin ich ganz bei dir.
Schön, dass wir uns einig sind.
Obwohl ich dann zur Milch auch wieder nichts sagen kann, aber ich bin eine von diesen Hafermilchtrinkerinnen.
Aber Hafermilch kannst du auch richtig einfach selber machen, ne?
Habe ich schon probiert. Das
ist nicht dasselbe.
Das ist nichts für mich. Ich hatte auch mal eine lange Phase, wo ich auch so in dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, dieses Tuch, wo du das so durchdrücken musst. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie das andere Tuch heißt. Also irgendein Tuch halt, wo du das so durchdrückst.
So ein Stofftuch halt.
Ja, so ein Stofftuch, genau. Aber das ist bei mir irgendwie immer schief gegangen. Ich habe es auch mit Reis probiert. Weil du kannst auch ganz einfach so Reismilch angeblich selber machen. Mhm. Indem du die so mixt, aber es geht bei mir auch nicht.
Boah, bei Reis, da fällt mir was ein. Das hat mich geschädigt.
Okay, erzähl.
So. Kennst du Reispudding?
Ja.
Diese Spachtelmasse, die ganzen Fitnessmenschen hier essen.
Ja.
Ja, also Fitnessmenschen, wohlgemerkt nicht abwertend gemeint, ich gehe selber ins Fitness. Aber die Leute, die es wirklich so ernst meinen zum Sport, ne? Die essen ja sehr viel von diesem Reispudding. So. Und mein Partner, der wollte sich den letztlichen Reispudding bestellen. Bei so einer bekannten Fitnessmarke. Und da habe ich mir das so angeschaut und ich war so, du kannst doch nicht wieder diesen Müll kaufen. Das ist Spachtelmasse. Da wird heißes Wasser drauf gekippt und damit kannst du eigentlich die Wand spachteln. Also, wenn es nicht schimmeln würde, wäre es wie Putz.
Ja.
So. Und dann, wie gesagt, ich bin so eine Dinkeldörte, ne? Und dann gucke ich mir das so an, was ist denn da überhaupt drin? Und wie viel kostet das?
Das macht meine Mama auch immer. Jetzt haben wir ja schon wieder eine Generation.
Guck mal. Und dann schaue ich mir das an, das hat eine einzige Zutat. Habe ich diese Zutat gegoogelt, war ich so, interessant. Habe ich gegoogelt, wie wird die hergestellt? Und jetzt pass auf. Dieser Designer-Reispudding, wie der beworben wird, der kostet aufs Kilo 13 Euro. 13 Euro. So. Gehe ich zum DM, kaufe Biomilchreis für 1,15 Euro.
Mhm.
So. Das ist ein halbes Kilo. Heißt, ein Kilo für 2,30 Euro. Lass es 2,50 sein. Scheißegal. Das sind 10 Euro weniger. Über 10 ja. Euro weniger. Du schredderst diesen Milchreis und dann hast du genau dasselbe Zeug. Dann gibst du nur heißes Wasser drauf und hast deinen Reispudding.
Das hört sich überhaupt nicht... Also ich habe es noch nie gegessen, aber es hört sich jetzt auch nicht so an, als möchte ich es essen.
Also es schmeckt nach gar nichts, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber was mich schockiert hat, war dieses... Also man fällt darauf rein, weil da Designer-Reispudding steht.
Ja.
Gibt dann das Fünffache an Kohle aus und weiß dann noch nicht mal, was das für ein Reis ist, woher er kommt, wie belastet der ist, irgendwas.
Aber immerhin besteht er aus Reis. Ich hatte gerade bei deiner Erzählung irgendwie Angst, dass du jetzt irgendeine andere Zutat nennst, nicht Reis.
Nein, aber also ich habe mich so verarscht. Ich habe gesagt, also nee, das, kaufen wir nicht.
Aber jetzt machst du es selber.
Ja.
Ah, sehr gut.
Okay. Ich nehme jetzt einfach diesen Milch rein,
ja.
Hau den in den Mixer rein,
ja.
Schredder den klein. Füll das ab und dann kannst du einfach so ein paar Löffel von diesem Milchreis nehmen, von diesem geschredderten, da heißes Wasser drauf kippen und dann hast du so eine gesunde Pampe.
Ja, sozusagen funktioniert, ne?
Es funktioniert gut. Schmeckt nach gar nichts und hat Proteine. Ist für den Herrn des Hauses genug. Für mich nicht.
Das hat er alle. Aber wie kamen wir jetzt zu Reispudding? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, es ist auch so eine, ich weiß nicht, an was es liegt, aber ich glaube, das könnte auch so eine Generation Z-Schwäche sein. Dass man sich immer an so Erzählungen verliert. Warum gingst du nochmal am letzten Zettel?
Geringe Aufmerksamkeit spannend durch TikTok-Videos.
Ach, genau, weniger Arbeit, aber mehr Gehalt. Was ich damit ausdrücken wollte.
Es ist allen teurer geworden.
Ja, wenn man uns so eine Scheiße dann so überteuert verkauft, braucht man sich nicht wundern, dass wir uns überlegen müssen, wie wir das Geld zusammenkriegen.
Ja, gut zusammengefasst, gut zusammengefasst.
Um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Okay, aber weg von Reispudding hin zum nächsten Zettel.
Von den nächsten Zettel. Vielleicht habe ich hier Reispudding drin steht.
Vielleicht habe ich jetzt hier irgendwelchen Fitness-Enthusiasten hier einen Tipp gegeben. Das nächste Mal ist kein Milchreis mehr da, wenn ich in der komme.
Ja, wir informieren hier richtig. Schau mal.
Okay.
Ich würde das öfter machen. Die Generation Z setzt sich sehr für Umwelt und Natur ein, ist auch politisch sehr engagiert.
Ich nicht.
Du setzt dich nicht für Umwelt und Natur ein?
Nee. Das sage ich dir, wie es ist. Also alles, was ich mache, entsteht aus reinem Egoismus.
Aber du nimmst doch wohl keine Plastiktüten, wenn du einen YouTube-Beutel dabei hast oder so.
Nee, aber das mache ich aus Egoismus. Weil Plastiktüten reißen. YouTube-Beutel nicht.
Würdest du sonst Plastiktüten nehmen?
Ich würde mir darüber wahrscheinlich keine Gedanken machen.
Boah, das ist ein Hot-Take. Du machst den eigenen Hot-Takes, wir brauchen die gar nicht.
Nein, also ich bin da wirklich, ich kann auch mit Fridays for Future und guck, konnte ich nie was anfangen. Das ist mir so derbe auf die Nerven gegangen.
Ja, da bin ich jetzt, also, ja, auch nicht so dabei.
Und also ich muss wirklich sagen, so alles Nachhaltige, was ich mache, und ich mache viel Nachhaltiges, aber das entspringt alles meinem puren Egoismus. Also selbst, dass ich die Milch vom Bauern hole,
ja.
Ist gesünder, wenn ich sie selber abkoche hier und ist billiger, 25 Cent. Das ist ein Fünftel des Gesamtpreises. Also das ist wirklich purer Egoismus. Dass ich zum Dorfladen gehe, mhm. Ebenfalls purer Egoismus. Nicht, weil ich mir denke, ach, die Kleinen unterstützen, was ich natürlich auch gerne tue. So, halte mich jetzt nicht von schlechten Menschen, so, du kennst mich. Ich mache das mit Herz. So, ich lasse da auch immer ein bisschen zu viel, ich runde da auch auf, weil ich finde es toll, dass es sowas gibt. Aber es ist doch purer Egoismus, weil ich mir denke, dann habe ich was Gesundes, was Gescheites.
Finde ich gerade voll interessant, dass das so war.
Gut, ich kann es nicht anders formulieren. Also, keine Ahnung, ich mache ja auch meine Sonnencreme selber, meine Bodybutter selber.
Da bist du aber eigentlich so voll nachhaltig dabei, so.
Richtig.
Wenn man es denn so denken würde.
Genau, ich habe dem letzten Mal Gänseblümchen und Löwenzahn sammeln, habe damit einen Kaltauszug in Öl gemacht und habe mir daraus eine Handcreme gebastelt. Habe es in Glastiegel gefüllt, den ich wiederverwendet habe. Ich bin nachhaltig dabei.
Also ich weiß nicht, was los ist, aber meine Mama macht auch Creme selber. Vielleicht ist meine Mama Generation Z, kann das sein.
Oder ich bin einfach älter, als ich vorgebe.
Wer weiß.
Nein, wie ist das bei dir mit der Nachhaltigkeit und der Natur und der Umwelt?
Ja, ich kann das gar nicht. Also ich bin sehr, also gerade so im Studium, Wir haben im Studium sehr viele praktische Sachen gemacht und ich habe dann immer versucht, sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit zu machen. Also ich war dann für eine Fotoreportage im Unverpacktladen. Ich war für eine Videoreportage dann in der Kleiderei, die gibt's leider auch nicht mehr. Das war so ein Startup, da konnte man sich dann Kleider ausleihen. Also mal als Beispiel, wenn du jetzt noch zu einer Hochzeit gehen möchtest und du kaufst jetzt echt so extra ein Kleid dafür, hättest du das da leihen können, dann kannst du es halt danach wieder zurückgeben, so für Sachen, die du nur für einen Anlass brauchst. Da habe ich mich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt, habe auch viel so, also ich habe dann immer Shampoo selber gemacht oder so mir die Haare dann nur mich geduscht, dann mit Apfelessig so.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Ich kenne das, ja.
Da so mit so diesem festen Shampoo oder so benutzt. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen weniger geworden. Nicht, weil es mir unwichtiger geworden ist, sondern weil ich einfach nicht mehr so die Zeit dafür habe. Also ich habe mir dann auch wie du so Deo selber gemacht und so. Ich habe dann angefangen, weil es dann ja auch immer mehr Startups gab, die dann auch nachhaltige Sachen angeboten haben, so darauf umzustellen. Also ich habe jetzt ein Deo, was so eine Deo-Creme ist quasi, die man auch immer wieder nachfüllen kann.
Ja, ja.
Muss ich halt nicht selber machen, aber ich kann es mir halt kaufen und fühle mich damit trotzdem noch halbwegs okay. Obwohl, wenn man das jetzt so abwägt, hätte sich wahrscheinlich der Behälter, in dem man dann immer wieder dieses Deo einfüllt, noch nicht amortisiert, aber
ja, so das Gefühl. Ich finde immer so, du strengst dich überhaupt an. Und das ist doch das
Mindeste. Ja, wollen wir da einen nächsten Zettel machen?
Ja,
auch der längste.
Ist auch der längste, tatsächlich.
Ein bisschen nervös. Ich habe gar nicht gesehen vorher, wie viel drauf stand, aber Gottes Willen.
Es ist eine halbe Seite.
Ach du Schreck.
Die Generation Z, das ist eine Generation, der man das Abitur quasi geschenkt hat.
Okay.
Hot Take.
Hot Take, okay.
Niemals zuvor gab es so gute Abischnitte. Der Anteil der Noten zwischen 1,0 bis 1,9 stieg laut Statista von 20,1% im Jahr 2006 auf 30,7% im Jahr 2024. Ich meine, das Anspruchsniveau in der Schule ist gesunken. So, boom.
Okay.
Die Generation Z hatte eine überbehütete Kindheit und Jugend. Sie ist dadurch weniger belastbar, weniger fähig, mit Stress oder Misserfolgen umzugehen. Für die Berufseinsteiger dieser Generation zählen weiche Faktoren wie Freunde haben, Freizeit, berufliche Erfüllung, kurz Work-Life-Balance, mehr als Leistung, Disziplin und sich gegen andere durchzuboxen. Die Babyboomer entspringen dagegen der Leistungsgesellschaft. Wir stiegen etwa in den Beruf ein, ohne zu fragen, wie viele Stunden wir arbeiten mussten. Wichtig war uns, dass wir eine Chance zum Aufstieg bekommen. Im Job finanziell, Familie, Auto, Haus im Blick. Für die Generation Z zählt das weniger. Ich habe den Eindruck, es ist eine softe Generation. Diese trifft aber nun auf eine deutlich härter werdende Realität. Wenn jetzt Porsche, Bosch und andere Zehntausende Arbeitsplätze abbauen, wenn es ein Gerangel um die weniger werdenden guten Jobs gibt, wenn der Staat plötzlich drastisch sparen muss und harte Verteilungskämpfe unter den Menschen entbrennen, wie wird diese Generation reagieren? Ich hoffe mit einer Kehrtwende, stressresistent, mutig und bereit, es mit allen Herausforderungen aufzunehmen. Bereit, die Zukunft entschlossen in die eigene Hand zu nehmen.
Ein ganzer Essay gefühlt.
Aber ein sehr schöner Turn am Ende.
Ja.
So. Möchtest du zuerst was dazu sagen?
Nee, sag du ruhig.
Weil ich den Zettel noch in der Hand
habe. Ja, genau.
Da wären wir wieder bei der Aufmerksamkeitsspanne. Also ich würde sagen, er hat auf jeden Fall nicht Unrecht. Muss man ganz klar sagen. Ich glaube auch, dass wir eine behütetere Kindheit haben als früher. Ich würde aber nicht sagen, dass das was Negatives ist.
Nee, hätte ich nicht gesagt.
Genau, wir haben eben einfach andere, oder unsere Eltern hatten die Chance, uns anders zu erziehen, als es vielleicht bei vorherigen Generationen möglich war. Nur wenn man behütet war, heißt es ja nicht, dass man komplett ambitionslos erzogen wurde. Also ich weiß auch, Beispiel meiner Familie, da war immer ein Netz aus Familie und natürlich auch ein finanzielles Netz, in das ich mich hätte fallen lassen können. Das hat mir aber natürlich auch ermöglicht zu sagen, okay, ich studiere jetzt das, was meine Leidenschaft ist, ich studiere das, was ich gerne mache und ich schaue, dass ich einen Job finde, den ich gerne mache. Und das habe ich heute geschafft. Und ich meine, ich bin trotzdem meine 40 Stunden am Arbeiten und das, obwohl ich eine behütete Kindheit hatte. Also ich würde nicht sagen, dass das was Negatives ist. Es ist vielleicht einfach, vielleicht hören wir aus dem Brief auch so ein bisschen diesen Frust raus, dass es früher anders war.
Ja, vielleicht. Da hat sich ja jemand als Babyboomer geoutet.
Richtig, richtig. Und also das Anspruchsniveau in der Schule, ehrlich gesagt, kann ich das nicht einschätzen. Vielleicht kommt das, wenn man...
Dazu mag ich gar nichts so richtig sagen, weil ich habe in Schleswig-Holstein Abi gemacht. Und das, also es ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Ja, das kommt.
Wenn du jetzt hier über Baden-Württemberg redest, weiß ich gar nicht, wie man das überhaupt vergleichen kann, weil ich glaube, wir hatten auch andere Schulsysteme.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, ich glaube, Bayern und Baden-Württemberg gilt immer als das schwerere Abitur. Also ich habe gerade hier Anführungszeichen in die Luft gestikuliert. Ich würde aber sagen, es kommt auch sehr drauf an, weil bei mir zum Beispiel war noch die Pflicht, ich denke, bei dir war es ähnlich, dass du deine Leistungsfächer waren Mathe, Deutsch, eine Fremdsprache, eine Naturwissenschaft und dann eben noch ein Wahlfach. Heißt, ich hatte mein Abitur Mathe, Deutsch, Englisch, Biologie und Kunst.
Ja, bei uns war das ein bisschen anders, deswegen sagte ich das gerade, dass es unterschiedlich war, weil wir hatten eine Profiloberstufe. Mhm. Also wir brauchten auch die Fächer, die du aufgezählt hast, aber wir hatten so Profile, zwischen denen du wählen konntest. Und dann musst du dich eben, ich habe zum Beispiel dann Geschichte gewählt, das war das gesellschaftliche Profil, sowas. Und da musstest du halt gucken, wie du dann dein naturwissenschaftliches Zeug, ich sag mit Absicht Zeug, noch dazu bekommst. Also es war jetzt nicht so, dass du dann irgendwie einen Leistungskurs gemacht hast oder so. Mein Leistungskurs war dann halt Geschichte, aber konnte ich halt auch nicht so richtig aussuchen dann.
Du musst mich jetzt ein bisschen outen, ich habe jetzt so ein bisschen Halbwissen, aber ich weiß, dass es bei den Abiturjahrgängen nach mir dann verändert wurde. Bei uns. Und dass du dann nicht mehr pflichtmäßig zum Beispiel Mathe nehmen musstest, was bei mir ja noch verpflichtend war. Und ich finde, dahingehend könnte man vielleicht schon sagen, dass das Anspruchsniveau sich verändert hat, weil bei uns war es damals noch so, du musstest in allem irgendwie gut sein. Aber wenn du es natürlich ein bisschen, sagen wir mal, speziell auf dich zuschneiden kannst, wenn es ein bisschen individueller wird, das Schulsystem, was nichts Negatives ist, muss man an der Stelle noch betonen, natürlich verändert sich das dann ein bisschen. Also ich weiß, in Literatur und Theater hatte ich auch 15 Punkte in der Klasse 1. In Mathe, da reden wir von Unterkurs, ne? Da ging es mir gar nicht gut. Physik, das war auch, also, dass mein Lehrer mir da einen Punkt im Zeugnis gegeben hat, da war ich ihm sehr dankbar. Also.
Ja, Literatur und Theater hatten wir gar nicht, deswegen war es wahrscheinlich sehr unterschiedlich dann einfach.
Siehst du. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, je nachdem wie das heute ist, wenn du deine Fächer mehr dir selbst anpassen kannst, dass natürlich auch der Abischnitt hochgehen muss, weil du kannst ja mehr dann deinen Interessen entsprechend wählen und bist nicht mehr gezwungen, vielleicht ein Mathe-Abitur zu machen, wenn du überhaupt kein Mathe-Talent hast. Verstehst du?
Ja.
Aber ist jetzt eine Mutmaßung.
Ich weiß es leider auch nicht.
Aber um nochmal auf den Zettel zurückzukommen, ich würde sagen, eine Kehrtwende muss nicht sein, aber vielleicht können wir das Ganze nochmal ausfeilen, weil natürlich, gerade jetzt zum Beispiel, wenn wir unsere Abi-Fächer so beliebig, sage ich mal, wählen können, klar werden wir besser, auch wenn vielleicht generell das Leistungsniveau oder das Anspruchsniveau, wie unser unbekannter Schreiberling das formuliert hat, gesunken ist. Ich glaube, wir können weiter daran arbeiten, trotzdem noch dieses Schul- oder Lehrsystem zu verändern, weil es ist ja doch so, dieses Schulsystem, in das wir alle reingepresst werden, ist nicht optimal. Es ist schön, wenn wir uns individuell entwickeln können und es tut auch unsere Gesundheit gut, unsere Mental Health.
Was wird?
So, das ist mir jetzt gar nicht gekommen. Oh Gott,
ja, müssen wir noch eine Folge machen? Sollen alle wieder in Urlaub gehen?
Die sind alle wieder weg im Sommer. Chef, hiermit die offizielle Anfrage, dürfen wir noch eine Folge drehen?
Bitte.
Bitte.
Ich schneide nämlich sonst nur den Podcast, aber jetzt sitze ich hier vor dem Mikrofon jetzt.
Und ich finde, sie machen...
Müsste ich weitermachen.
So, jetzt klaust ihm noch seinen Job.
Nee, so gut über Politik reden wie er, das kann ich nicht.
Das kann keiner.
Nee, das stimmt.
Also, sind wir ehrlich.
Das überlasse ich gerne ihr.
Jetzt ziehen wir jetzt eine Gehaltserhöhung, weil wir das on air gesagt haben.
Nein. Okay, aber das ist doch eine gute Note, auf der wir jetzt hier enden können.
Ich würde auch sagen. Damit vielen Dank an alle, die auf Social Media mitgemacht haben und uns ihre Hot Takes geschickt haben.
Und auch danke an die Redaktion.
Genau, die natürlich auch. Und damit bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Tschüss.